Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Manchmal glaubt man, Menschen gut zu kennen, aber dann passiert etwas und zeigt eine vielleicht dunkle, versteckte Seite, die keiner so richtig gesehen hat und die alles verändert. Davon erzählt die Journalistin Anja Reich in ihrem Buch über ihre Jugendfreundin Simone. Ein Buch, das auch ein Stück Zeitgeschichte ist, und zwar der DDR in den 80er Jahren und der Nachwendezeit. Gleich ist Anja Reich mit ihrem Buch bei uns zu Gast. Eine junge, schöne Frau, begabt, lebenslustig und auf anziehende Weise ein bisschen verrückt, so schildert Anja Reich ihre Jugendfreundin Simone, mit deren Bruder sie eine Zeit lang zusammen war. Aber Simone musste auch eine andere, unsichtbare Seite haben, die erklären kann, warum sie sich 1996 mit gerade mal 27 Jahren das Leben genommen hat. Dieser Frage geht die Journalistin und Autorin Anja Reich in ihrem Buch Simone nach. Und jetzt ist sie bei mir im Studio. Hallo, herzlich willkommen, Frau Reich.
Hallo.
Es gibt ja immer wieder Bücher, wo man schon beim ersten Satz so richtig reingezogen ist, und das bei Ihnen auch so. Ich lese das mal vor. Sie schreiben: Einen Tag vor ihrem Tod rief Simone mich nochmal an. Das weiß ich genau, denn ich hatte keine Zeit. Ich finde, da steckt so viel drin, und zwar von Ihnen und Simone, also von Ihnen beiden. Ist das quasi so eine Art Glutkern dieser ganzen Geschichte, die Sie da auch in diese Recherche reingezogen hat?
Ja, das ist es. Der Satz fasst genau, also all diese Fragen zusammen, die ich mir in den letzten mehr als 20 Jahren gestellt habe. Also warum ist Simone gestorben? Warum wollte sie nicht mehr leben? Und warum hatte ich keine Zeit für sie? Warum habe ich nichts gemerkt? Hätte ich sie retten können, wenn ich Zeit gehabt hätte?
Und ihr Buch ist ja ein Porträt von Simone, also sie gehen auch, aber auch gleichzeitig auch weit zurück in ihre Familiengeschichte, also die von Simone, aber auch in ihre eigene. Und es ist auch ein Stück Zeitgeschichte der DDR, der Vor- und Nachwendezeit. Ich fand das unglaublich dicht, dieses Buch. War Ihnen das klar am Anfang, als Sie sich da auf die Spurensuche begeben haben, dass das derartig komplex werden würde?
Nee, das war es überhaupt nicht. Das habe ich dann erst in den Gesprächen gemerkt, die ich geführt habe mit den Eltern von Simone zum Beispiel, mit dem Bruder, aber auch mit all ihren Freundinnen, die ich noch erreichen konnte, mit ihren Männern, auch mit Experten, aber vor allem mit den Eltern, weil ich gemerkt habe, diese Geschichte von Simone, die beginnt eben nicht erst in den 90er Jahren, sondern die beginnt im Prinzip in der Kriegs- und Nachkriegszeit. Da gibt es bestimmte Linien in dieser Biografie dieser jungen Frau, die damals schon angefangen haben. Also es gibt, ich will natürlich nicht zu viel verraten, aber es gibt so diese eine Szene, die mir der Vater erzählt hat, der aus Mecklenburg kommt und der zum Ende des Krieges, als sich viele Frauen mit ihren Kindern das Leben genommen haben, aus Angst vor der Roten Armee sind die ins Wasser gegangen. Und dieser fünfjährige Junge hat sich damals vor seine Familie, vor seine Geschwister gestellt und hat gesagt, ich mache das nicht mit. Er hat damals im Prinzip seine Familie vom Suizid gerettet und hat es jetzt bei seiner Tochter nicht geschafft. Und das hat mich natürlich wahnsinnig fasziniert und auch bestürzt. Und in dem Moment war mir klar, ich muss auch da anfangen.
Und der Vater spricht ja auch, schreiben Sie gar nicht über Simone. Aber die Mutter hat sich offenbar sehr geöffnet und hatte dann noch so eine Plastiktüte oder einen Sack im Keller. Wie war das für Sie, diese Tüte zu öffnen?
Ja, der Vater hat mir schon ein Interview gegeben, aber er ist viel zurückhaltender als seine Frau. Ja, das war ein unglaublich bewegender, spannender Moment. Ich wusste erst gar nicht so richtig, mache ich das jetzt wirklich? Soll ich diese Tüte, wo ich wusste, da sind persönliche Dinge von meiner Freundin drin, da sind Dinge drin, die ich unbedingt wissen will, da sind Tagebücher drin und aber auch so ihre DDR-Zeugnisse und so. Mache ich das auf? Will ich das wissen oder will ich es nicht wissen? Und ich habe es dann aber gemacht, weil ich einfach total neugierig war. Und eben auch diese andere Seite meiner Freundin kennenlernen wollte, von der ich nicht viel wusste.
Und die Eltern, um nochmal auf die zu kommen, die waren ja eigentlich so privilegiert in DDR, sind beides erfolgreiche Ärzte und irgendwie auch tolle Menschen, also wie sie die beschreiben, ne, die auch sehr engen Kontakt zu der Tochter hatten, aber trotzdem offenbar total viel falsch gemacht haben.
Naja, was heißt falsch gemacht? Das kann man gar nicht so sagen, weil sie haben sich so entsprochen, sagen wir mal, den Erwartungen ihrer Zeit. Danach haben sie gehandelt und diese Erwartungen waren eben, die kamen beide aus einfachen, ganz einfachen Familien, in denen noch keiner studiert hatte. Und sie waren die Ersten, die Ärzte werden konnten. Sie waren diese sozialistischen Aufsteiger in der DDR. Und Leistung war alles, was zählte. Und auch für die Frau, die sofort arbeiten musste, 7 Wochen nach der Geburt ihrer Tochter, stand sie schon wieder am Zahnarztstuhl. Und das hat natürlich sich auf die Kinder ausgewirkt, auf Simone vor allem. Und diese Maßstäbe haben sie eben auch auf ihre Tochter übertragen.
Und Simone kam ja dann in so einer Wochenkrippe. Ja. Da gibt es ja inzwischen ist viel drüber publiziert worden, viele Studien. Da hatte ich so den Eindruck, da dachten sie, das kommt einem so vor, als hätten sie quasi so einen Schlüssel dafür gefunden, was vielleicht mit Simone schiefgelaufen ist. Aber als alleinige Erklärung reicht das ja dann auch nicht, ne?
Nee, überhaupt nicht. Also das mit der Wochenkrippe, das hat mich auch nochmal total interessiert, weil das war eigentlich immer so ein Schlagwort. Es hieß ja immer im Westen irgendwie, ja, die DDR-Kinder, die waren ja alle in der Krippe und in der Wochenkrippe und deswegen stimmt ja was nicht mit ihnen und so. Und ich habe da auch eine gewisse Abwehr gespürt gegen diese vereinfachten Darstellungen. Und dann habe ich mich aber eben mit Simone beschäftigt und da kam das plötzlich auf die Wochenkrippe. Und Simones Mutter sagte zu mir, das war unser erstes Verbrechen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und es war eben wirklich so, dass Simone 7 Wochen alt war, als sie da am Montag abgegeben wurde und am Freitag, manchmal auch erst am Samstag wieder abgeholt wurde, weil die Eltern arbeiten mussten. Und ich habe eben durch diese Studien, die jetzt gerade so gemacht werden, rauskommen, weil es so eine Art Aufarbeitungswelle gibt, erfahren, dass es bestimmte Symptome gibt, wie zum Beispiel Bindungsstörungen, also weil diese Babys einfach nicht richtig gelernt haben, damals Bindung aufzubauen oder auch die Angst, verlassen zu werden, ist riesig. Und das waren ganz klassische Dinge, die bei Simone zu spüren waren. Und darüber war ich mir natürlich gar nicht bewusst.
Haben Sie denn auch schon, als Sie mit ihr, Sie waren ja in der Jugend mit ihr befreundet, quasi über Ihren Bruder, mit dem waren Sie zusammen. Das war irgendwie offenbar so ein cooler Hippie-Anarcho-Typ. Und Simone hat sie akzeptiert, obwohl sie alle anderen Freundinnen quasi weggebissen hat und eifersüchtig war. Was war das für eine Freundschaft mit Simone?
Ja, das habe ich mich auch gefragt jetzt. Ich glaube, ich gehörte so ein bisschen zur Familie, dadurch, dass ich mit ihrem Bruder zusammen war und weil ich mich eben auch für sie interessiert habe. Von Anfang an war ich keine Bedrohung für sie. Ansonsten hat Simone schnell Frauen vor allem als Bedrohung empfunden. Und das war so eine Freundschaft. Ja, sie tauchte einfach in meinem Leben auf oder ich tauchte in ihrem auf. Und es war immer gleich eine sehr große Vertrautheit da. Wir haben nie, also es gab nie so einen Abstand, wir haben sofort losgeredet und sind zusammen weggegangen und man konnte eben gut mit ihr sehr ausgelassen sein, gut tanzen, gut feiern.
Sie schien sehr lebenslustig zu sein.
Sie war extrem lebenslustig, sie sprach eben auch ganz viele Sprachen, sie kannte Gott und die Welt, sie kannte jeden Einlasser in Berlin und sie hatte auch, fand ich, immer sehr, sehr aufregende Partnerschaften, Männer aus allen Teilen der Welt, vor allem aus Lateinamerika.
Aber dann ging es ja auch immer mal auseinander. Also an einer Stelle schreiben sie, sie war jung, ich war erwachsen. Da hatten sie schon Familie und sie war immer noch so flippig in der Welt unterwegs. Aber es kam dann offenbar ja immer wieder zusammen mit ihnen beiden.
Ja, Simone, das ist mir eigentlich auch jetzt erst richtig klar geworden. Sie hatte eben sie konnte keine Beziehung halten. Sie hatte eben sie hatte dieses Bindungsproblem und sie hat darunter sehr gelitten und das war im Prinzip, war das auch nicht nur bei ihren Männern so, sondern auch bei ihren Freundinnen. Sie hatte wirklich zum Schluss viele Freundschaften irgendwie bewusst oder unbewusst zerschlagen und bei uns war das aber einfach so, ich konnte nicht sauer sein. Sie stand einfach vor meiner Tür und sie hat gestrahlt. Und dann war irgendwie alles wie immer. Es war wirklich so ein bisschen, ja, wie Familie.
Man muss jetzt mal dazu sagen, dass Ihr Buch ja nicht nur dieses Einzelschicksal erzählt, sondern das zieht einen, fand ich jetzt deshalb so rein, weil Sie eben auch davon weggehen. Es zeigt ja auch, wie zum Beispiel, wie viel Druck auf den Menschen lag. Also gerade nach dem Mauerfall, dass da auch eine große Orientierungslosigkeit und Angst war. Ist das etwas, das sich für Sie auch selbst dort aufgewachsen nochmal anders erschlossen hat, jetzt auch durch die Arbeit an diesem Buch, diese Zeit?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe Simones Tagebuch aus der Zeit aufgeschlagen und habe da ihre Notizen gelesen. Also Simone hat, anders als ich, sehr intensiv Tagebuch geführt, musste sich immer alles aufschreiben, glaube ich, um Dinge zu verstehen. Und da standen dann so Sachen drin, wie die deutsche die Nationalhymne, alle Strophen, die neue Nationalhymne oder die Namen der Bundesländer. Oder sie hat sich die verschiedenen Whisky-Sorten aufgeschrieben. Sie hat so, das war wie so ein kleines bundesrepublikanisches Lehrbuch. Und das hat mich total fasziniert, weil mir plötzlich klar geworden ist, so ging es uns eigentlich allen. Wir mussten alles nochmal neu lernen.
Also es ist auch ein Buch über Umbruchszeiten und Krisen, ne? Ich dachte ja auch an Corona und was das mit jungen Leuten jetzt gemacht hat. Das ist ja auch überhaupt nicht abzusehen. Das macht ihr Buch auch total aktuell, finde ich.
Ja, das hat mir auch eine Psychologin, mit der ich gesprochen habe, gesagt, dass diese Umbruchzeit damals, die 90er Jahre, für Menschen, die in der DDR geboren waren, im Prinzip so ähnlich sind wie für junge Leute jetzt in der Corona-Zeit. Sie sagt, da fehlt so ein Entwicklungsabschnitt im Leben. Und wie man durch diese Zeit gekommen ist, da entscheiden sich manchmal, das entscheiden manchmal Wochen oder Monate, ob man da gut durchgekommen ist oder nicht gut durchgekommen ist. Und das fand ich auch nochmal unglaublich spannend, diese Parallele zu sehen, zu heute auch.
Jetzt behält ja so ein Ereignis, selbst wenn man sich so tief und facettenreich damit beschäftigt wie Sie, trotzdem so was Unfassbares. Das bleibt auch im Buch spürbar. Aber haben Sie trotzdem das Gefühl, dass Sie jetzt diese Erzählung quasi besser abschließen können, dass es auch irgendwas Heilsames für Sie hatte, diese Arbeit?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich da durchgearbeitet. Das war zum Teil war das nicht leicht und es war zum Teil dunkel. Ich bin, als ich dieses Manuskript praktisch abgeschickt habe, bin ich aufgetaucht, wirklich ein bisschen wie aus dem Tunnel und wieder zurück ins Leben gekommen. Aber ich habe eben auch gemerkt, dass es manchmal ganz gut ist, sich mit diesen dunklen Seiten des Lebens zu beschäftigen, dass man da nicht so überrascht wird, wie ich damals davon überrascht wurde. Und ich träume immer noch von Simone. Und ich habe in der Zeit, als ich das Buch geschrieben habe, waren diese Träume nicht immer schön. Da war sie auch, konnte sie auch wirklich fies sein. Und jetzt, immer wenn sie in den Träumen auftaucht, hat es was sehr Schönes, Versöhnliches. Ich sehe die guten Seiten an ihr. Und insofern merke ich irgendwie, ja, sie ist wieder zurückgekommen. Ich habe sie zurückgeholt für mich. Und es ist auch so eine Art Closure für mich gewesen. Ich konnte jetzt auch Abschied nehmen. Ich habe eben gemerkt, dass ich mich diesem Abschied auch eigentlich immer verweigert habe.
Anja Reich, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass Sie hier waren in Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Und das Buch Simone ist beim Aufbau Verlag erschienen und es kostet 23 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Christine Walden und ich habe das Buch gelesen von Vikram Seth, Eine gute Partie. Ich habe das zum ersten Mal gelesen, als ich krank war und eine ganze Weile zu Hause auf dem Sofa liegen musste. Über Indien, spielt in der Zeit Ende der Kolonisation und dann den Weg in die neue Zeit. Und ich lese es eigentlich einmal im Jahr mittlerweile. Und ja, es schildert ganz normale Familien mit all ihren Sorgen und Schönheiten und was toll ist und was aber auch schief geht. Und das heißt eine gute Partie, weil die eine Familie, da ist die Mutter, da ist der Vater gestorben und die sucht immer eine gute Partie für ihre Tochter. Und die Tochter ist aber gerade so an dem Punkt, dass sie sagt, ich brauche keine gute Partie, ich suche mir die selber. Und man kann so abschalten, weil es so eine fremde Welt ist. Ich würde nie nach Indien fahren, da bin ich ein viel zu großer Angsthase. Aber da kann ich immer so richtig eintauchen und dann bin ich wirklich weg für ein paar Tage.
Christine Walden liest in Hamburg Eine gute Partie von Vikram Seth, aus dem Englischen übersetzt hat Annette Grube das Buch. Es ist beim Fischer Verlag als Taschenbuch für 14,95 Euro zu haben.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Oscar Wilde's Dandy-Roman, das Bildnis des Dorian Grays, ein Klassiker, eigentlich so bekannt wie die tragische Geschichte des Autors, der ja wegen seiner Liebe zu Männern im 19. Jahrhundert angeklagt und eingekerkert wurde. 2 Jahre verbrachte er in einem der schlimmsten Zuchthäuser Großbritanniens. Hin und wieder bekam er aber etwas Schreibzeug und konnte seine Qual in Briefen ausdrücken. Einige davon sind jetzt in einer neuen Übersetzung von Mirko Bonnet auf Deutsch erschienen, unter dem Titel Aus der Tiefe und Dirk Furich hat sie gelesen. 1895 war ja dieser Prozess spektakulär. Da wurde Oscar Wilde verurteilt. Können Sie noch mal erklären, wie es dazu kam, was zu dieser extrem harten Strafe eigentlich führte?
Man muss dazu sagen, Oscar Wilde war ja ein bekannter Intellektueller, sehr erfolgreicher, vor allem Theaterautor zu jener Zeit, ein Salonlöwe der überall gefragt war, in allen Clubs verkehrte und gefeiert wurde. Es gab dann immer so Gerüchte, ja, vielleicht ist er homosexuell, obwohl er verheiratet war und Kinder hatte. Dann eskalierte aber dieser Skandal, in dem der Vater seines tatsächlichen Geliebten, Lord Alfred Douglas, der hat im Club von Oscar Wilde eine Visitenkarte hinterlassen an Oscar Wilde und da stand drauf, for Oscar Wilde posing sodomite. Also da wurde dieser Vorwurf der Sodomie, wie man damals Homosexualität nannte, öffentlich gemacht und Oscar Wilde war leider so unklug, dass er diesen Marquess de Queensberry, den Vater seines Freundes, verklagt hat, weil er das nicht auf sich sitzen lassen wollte. Dieser Prozess ist für Oscar Wilde sehr schlecht ausgegangen, der Marquis wurde freigesprochen. Gleich danach wurde Oscar Wilde angeklagt wegen Umgangs mit Prostituierten und dieser Prozess ging so aus, dass Oscar Wilde diese sehr, sehr harte Strafe 2 Jahre mit Zwangsarbeit in diesem schrecklichen Gefängnis oder in mehreren Gefängnissen, muss man sagen, verbringen musste. Und das ist die Vorgeschichte zu diesem Band, der jetzt herausgekommen ist, wo diese Geschichte in Briefen von Oscar Wilde erzählt wird.
Und der heißt jetzt auf Deutsch, dieser Band, Aus der Tiefe. Das klingt ja ein bisschen wie Aus der Hölle. Was sind denn das für Briefe?
Ja, einer dieser Briefe heißt De Profundis, also aus der Tiefe, aus dem Inneren kann man auch das vielleicht übersetzen. Das ist der längste Brief. Das ist ein Brief, den er an seinen geliebten Bosie, also an den Lord Alfred Douglas, geschrieben hat. Das ist also der Hauptteil dieses Buches. Dann gibt es einige Briefe an zum Beispiel Robert Ross. Das ist der letzte ihm verbliebene Freund, der dann auch später Oscar Wildes Nachlass geregelt hat. Und es gibt, was auch sehr interessant ist, ein langes Nachwort des irischen Schriftstellers Colm Tóibín, der nochmal die ganzen Umstände dieses Prozesses und der Haft schildert. Und es gibt die berühmte Ballade vom Zuchthaus Reading. Das ist die Verarbeitung Oscar Wildes seiner Gefangenschaft in diesem Zuchthaus in Literatur, in einem langen Gedicht, einer Ballade.
Und was beschreibt er da so für Zustände? Was erfährt man inhaltlich in den Briefen?
Also selbst für jemanden, der sich vielleicht schon mal mit Oscar Wilde und diesem Prozess beschäftigt hat, davon gehört hat, ist dieser Band sehr, sehr aufschlussreich und auch erschütternd. Denn gerade was in diesem Brief De Profundis, das ist eine sehr, sehr lange Reflexion, sowohl über die Beziehung zu Bosie als aber auch vor allem Schilderung der Zustände in diesem Zuchthaus. Das ist etwas, was man eigentlich nicht so plastisch vor Augen sich führen möchte letztlich, wie stark die Leute da gequält wurden. Also er musste, wie alle anderen Gefangenen, in einer Tretmühle stundenlang wie in einem Hamsterrad arbeiten, dann durfte er kaum schreiben. Das Schreibzeug wurde nur zugeteilt zu bestimmten Zeiten, abends wieder weggenommen. Briefe erstreckten sich über einen sehr langen Zeitraum, weil er also, wie gesagt, nur ein paar Stunden am Tag schreiben durfte. Besuche waren so gut wie nie erlaubt, einmal im Jahr für 20 Minuten. Und dann gibt es auch noch so viele andere Sachen, also wie die unerträglichen hygienischen Zustände, das mangelhafte Essen, chronische Schlaflosigkeit wegen der schrecklichen Lattenpritschen. Also das sind so viele schreckliche Details aus dem Gefängnisalltag, die man bisher jedenfalls noch nicht so präsent hatte im Zusammenhang mit Oscar Wilde.
Und wirkt er dann wie in diesen Briefen wie ein gebrochener Mann oder schimmert da schon auch noch was von seinem Humor, den man ja aus den Theaterstücken kennt oder auch von diesem Ästhetizismus, der ihn umgetrieben hat? Ist da noch was übrig davon?
Naja, also dieser Band versammelt überhaupt keine literarischen Zeugnisse, außer eben diese Ballade aus dem Zuchthaus Reading. Und das ist wirklich ein sehr beeindruckendes Element, sowohl sprachlich von den Formulierungen her, als aber auch von der Tiefe und von der Essenz und von dem Leiden. Also das ist etwas, was man unbedingt hier lesen muss und was sehr, sehr eindringlich ist und wo dieses literarische Element vorhanden ist. Ansonsten geht dieser Band eben sehr viel stärker nur auf die Person ein und auf die Umstände der der Gefangenschaft. In dem Brief, vor allem in De Profundis, natürlich spürt man diese Perfektion im Formulieren, in der Selbstreflexion, wie er diesen Brief vorantreibt, wie er ihn das treibt und wie er in der Lage ist, das einfach in tolle Sätze zu bringen. Da ist der Literat da. Andererseits ist es aber auch eine erschütternde Beschreibung von einer abhängigen Beziehung zu diesem Lord Douglas, der ihn ausgenutzt hat, der sich von ihm alles hat bezahlen lassen und der, als er gefallen war, im Gefängnis war, sich überhaupt nicht mehr um ihn gekümmert hat, sondern lieber ans Mittelmeer gereist ist, um sich dort zu vergnügen. Also die persönliche Tragik scheint durch, aber der Schriftsteller ist immer noch zu spüren.
Dirk Furich über die von Mirko Brunet neu übersetzten Briefe von Oscar Wilde aus dem Gefängnis. Aus der Tiefe ist der Titel, das Nachwort hat Colm Tobin geschrieben. Erschienen ist der Band bei Hansa und er kostet 38 Euro. Manche mögen ihn gar nicht, andere lassen ihn sich begeistert um die Nase wehen oder freuen sich, wenn er in die Segel bläst. Der Wind ist eine faszinierende Naturgewalt, die auch Philosophen immer wieder herausgefordert hat. Bis ins 17. Jahrhundert musste jeder Philosoph, der was auf sich hält, über dieses schwer fassbare, unberechenbare Phänomen geschrieben haben. Und heute, in Zeiten des Klimawandels, wird er gerade wiederentdeckt. Es sind eben zwei neue Bücher zur Philosophie und Kulturgeschichte des Windes erschienen und Christian Berndt hat sich quasi vom Wind in die Philosophiegeschichte wehen lassen.
Es herrscht Totenstille, nur das Windrad dreht sich quietschend neben dem Bahnhofsgebäude. Der Filmklassiker Spiel mir das Lied vom Tod beginnt mit diesem einsamen Geräusch, das wirkungsvoll die heraufziehende Gefahr ankündigt. Der Wind erzeugt Stimmung, auch wenn man ihn nicht sieht. Er ist unsichtbar, hat aber ungeheure Kraft.
Die Nutzung des Windes gehört ja zu den ältesten Menschheitsphänomenen überhaupt. Die Windmühle war die erste Kraftmaschine der Menschheit. Die erste uns bekannte Darstellung eines Segels kommt aus der nubischen Wüste.
Und ist, so die Autorin Kerstin Decker, etwa 7000 Jahre alt. Welche bedeutende Rolle der Wind in der Geschichte der menschlichen Zivilisation von Beginn an gespielt hat, beschreibt Decker in ihrem neuen Buch »Eine kleine Geschichte des Windes«.
Am Anfang war der Wind, er ist Atem, er gibt uns das Leben, worüber wir ja normalerweise 20.000 Atemzüge am Tag gar nicht nachdenken. Er ist aber, man kann das mit dem Alten Testament genauso machen, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Was ist der Geist Gottes? Das hebräische Wort ist Ruach. Das ist nichts weiter als Hauch und Wind. Was heißt Seele, Psyche, Anima? Sind nur Worte für Wind.
Dem Wind haftete seit der Antike göttliche Macht an. Zugleich hatte er auch etwas Chaotisches, das sich jeder Kontrolle entzieht. Das macht ihn seit frühester Zeit für die Philosophie interessant, so der emeritierte Kulturwissenschaftler an der Universität Lugano, Rainer Guldin, der gerade eine Philosophie des Windes veröffentlicht hat.
Der Wind ist halt ein spezielles Phänomen, weil es ist eigentlich kein Gegenstand. Also er ist nicht greifbar, er ist unsichtbar, das ist wahrscheinlich das Wichtigste und dadurch auch mysteriös. Der Wind verhält sich auch auf unvorhersehbare Art und Weise.
Zugleich aber, so Guldin, bindet uns der Wind in die Welt ein.
Bei Aristoteles und vielen anderen Philosophen der Antike ist es ja so, dass der Wind und der Atem, das ist das gleiche Prinzip. Also wenn wir einatmen, dann sind wir Teil des großen Zusammenhanges der Luft. Wir durchbrechen durch jeden Atemzug die Grenze zwischen Himmel und Erde. Also wir sind Teil von einem größeren Ganzen. Und das geht eigentlich ganz automatisch, weil wir atmen ja die ganze Zeit, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind.
Auch die christliche Philosophie nimmt den Gedanken der griechisch-römischen Denktradition auf, dass der Wind unsere Existenz beeinflusst und uns in die göttliche Ordnung einbindet.
Da gibt es dieses schöne Zitat Johannesevangelium 3,8 und das geht so, der Wind weht, wo er will, du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist.
Der Wind ist im Evangelium vergleichbar dem menschlichen Geist, unberechenbar und zugleich unergründlich wie Gottes Wille. Wir verstehen den Wind nicht, aber er folgt bei aller Unberechenbarkeit einem göttlichen Plan.
Es ist ja eine Concordia-Diskurs, also es geht um eine Harmonie des Verschiedenen. Zum Beispiel bei Hiob, wenn er von Gott gestraft wird, da schickt ja Gott die bösen Winde und die zerstören sein Haus und töten seine Kinder und das sind Dämonen. Aber die agieren ja im Grunde genommen immer innerhalb des Systems Gottes.
Für das christliche Mittelalter sind Winde unumstößlicher Teil der göttlichen Ordnung. Engel und Winde werden als Boten Gottes gleichgesetzt. Hildegard von Bingen ordnet dem Wind zentrale Bedeutung für die belebende Dynamik der Welt zu. Sie entwickelt ein Ordnungssystem, dem zufolge vier Hauptwinde die chaotischen Nebenwinde in Schach halten. Bis ins 17. Jahrhundert ist der Wind zentraler Gegenstand philosophischer Betrachtung. Descartes will ihn von religiösem Aberglauben befreien. Doch nach Descartes, so Guldin, beschäftigt sich die Philosophie 300 Jahre lang nicht mehr mit dem Wind.
Dieser massive Einschnitt hat damit zu tun, dass im 17. Jahrhundert Newton und die mechanistische Theorie aufgekommen ist. Die hatten eigentlich kein Interesse für sowas Chaotisches wie das Wetter und der Wind.
Die Romantik wiederum setzt dieser Trennung von Mensch und Natur die Idee einer Geworfenheit des Menschen in seine Umwelt entgegen und betont die Verwandtschaft von Wetter und Gefühlen. In Emily Brontës Roman Sturmhöhe von Mitte des 19. Jahrhunderts spiegeln sich die inneren Kämpfe der Figuren im stürmischen Klima. Aber in die Philosophie kommt das Wetter erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges zurück, in Form der Chaostheorie. In der Kunst, so Guldin, zeichnet sich schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Wende ab.
In Frankreich erscheinen ganz viele Werke, die das Diffuse in den Mittelpunkt stellen. Zum Beispiel Debussy in seiner Musik und Ravel, aber auch Literatur und Philosophie. Weil es ist natürlich genau ein Phänomen, das in die Situation hineinpasst.
Die beginnende Moderne ist komplex, verwirrend. Man spricht vom nervösen Zeitalter. Der Wind gewinnt an Bedeutung als Metapher für die Überforderung des Menschen angesichts einer sich rasant wandelnden Welt. In Thomas Manns »Der Tod in Venedig« ist der heiße Scirocco-Wind zentrales Motiv und Vorbote einer tödlichen Seuche.
Bis jetzt sieht es so aus, als ob Norditalien verschont bleiben würde. Aber wenn Sie bedenken, wie gefährdet vor allem Venedig ist mit seinen Lagunen und dem Scirocco, ich rate Ihnen gut, lieber heute als morgen abzureisen.
Der Wind ist dieses surreale Moment, also das, was von außen kommt und eben einen Menschen aus seinen Befestigungen reißt. Der Wind ist ja dann zugleich auch die Cholera. Jeder, der noch bis drei zählen kann, geht weg und er bleibt, weil ein anderer bleibt.
Der Held bleibt in Venedig in einer Art erotischer Todessehnsucht. Der Wind wird im 20. Jahrhundert zur Metapher für die Instabilität des Subjekts in der Moderne. Geradezu exemplarisch steht das Immaterielle des Windes für die Postmoderne, deren Denken sich von der dinglichen Welt löst, so Guldin. Genauso ist die Fähigkeit des Windes, spielend Grenzen zu überschreiten, eine ideale Metapher für die virtuelle Ungebundenheit der digitalen Welt. Ökologische Denker wie der französische Philosoph Michel Serres haben in den letzten Jahrzehnten an die bis zur Aufklärung verbreitete Auffassung angeknüpft, dass wir durch den Atem mit unserer Umwelt verbunden sind.
Mit dem Klimawandel wird das nun ganz aktuell, dass wir sehen, dass eben alles mit allem verbunden ist. Ich glaube eben diese Tatsache, dass wenn wir atmen, das ist das Einfachste, was wir tun, dann haben wir Teil an dem, an diesem ganzen großen Zusammenhang.
Die Antwort, mein Freund.
Auch der 2022 verstorbene französische Philosoph Bruno Latour forderte angesichts der drohenden Klimakatastrophe einen Paradigmenwechsel. Weg von der Betrachtung der Natur als Objekt und hin zu einem Blick aus einer Perspektive, in der wir uns als Teil unserer Umwelt begreifen, von der wir existenziell abhängig sind.
Vielleicht könnte die Philosophie des Windes die Philosophie der Zukunft sein.
Die Antwort weiß ganz allein.
Christian Berndt tummelte sich in der Philosophiegeschichte des Windes und die beiden Neuerscheinungen, von denen die Rede war, sind von Rainer Guldin. Philosophie des Windes, Versuch über das Unberechenbare, erschienen im Transkript Verlag und Kerstin Deckers Kleine Geschichte des Windes, die der Piper Verlag herausgebracht hat. 3 Wochen ist es her, dass die Hamas Israel überfallen hat, hunderte Menschen getötet und Geiseln verschleppt hat. Die Folgen des Überfalls sehen und hören wir quasi stündlich in den Nachrichten und kaum jemand scheint unberührt vom Krieg im Nahen Osten. Im Kulturbetrieb aber ist es längere Zeit auffallend still geblieben. Auch darüber haben wir schon gesprochen hier in der Lesart. Und jetzt haben der Schriftsteller Markus Roloff und der Lyriker Björn Kulig einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie mehr Solidarität mit Israel aktuell fordern. Hunderte Kolleginnen haben schon unterschrieben, unter anderem Hertha Müller, Doris Dörrie und Björn Kulig selbst ist jetzt bei mir im Studio. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wie kam es denn, dass Sie sich hingesetzt haben und gesagt haben, so, wir müssen jetzt da mal was machen?
Wir haben uns irgendwann sehr gewundert über das Schweigen des Literaturbetriebs. Also der Literaturbetrieb ist so ein Konglomerat, zu dem Literaturhäuser, Literaturinstitutionen, Festivals, Akademien und auch die Verlage gehören. Und natürlich auch SchriftstellerInnen, aber die sind natürlich die kleinsten Rädchen. Und es war eigentlich ein Schweigen, was immer lauter und dröhnender wurde. Bei anderen Konflikten in der Welt reagierte der Literaturbetrieb immer sehr schnell. Es gab Verlautbarungen, Solidaritätsbekundungen, es sind Bücher hergestellt worden zu diesem Thema. Und hier nach dem Überfall auf Israel passierte nahezu gar nichts. Und so haben wir mit großer zeitlicher Verspätung, das muss ich einräumen, diesen offenen Brief veröffentlicht, wo mittlerweile nahezu 1000 AutorInnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz unterzeichnet haben.
Das stimmt, was Sie sagen, als der russische Angriffskrieg da begann auf die Ukraine, da waren sehr schnell bunte Farben an den Literaturhäusern, Fahnen wurden rausgehängt. Was denken Sie, woran das jetzt liegt, diese Zurückhaltung? Besteht da Angst, dass man irgendwie sich auf die falsche Seite schlagen könnte oder was ist das?
Das kann natürlich sein, dass Angst davor besteht, sich zu positionieren, sich klar zu positionieren. Aber wir stellen in dem offenen Brief auch die Frage, ob es eventuell mit einem Antisemitismus zu tun hat, der bereits im Literaturbetrieb weit verankert ist.
Aber es ist ja vielleicht nicht so einfach. Sie sagen, wir haben genug von jedwedem relativistischen Lavieren in dem Brief. Vielleicht tun sich ja manche einfach auch schwer, da so eine eindeutige Haltung zu beziehen, weil das Ganze, dieser Konflikt so unglaublich voraussetzungsreich ist. Könnte das nicht auch sein?
Wir leben in einem Land, was sich bemühte, alles jüdische Leben zu vernichten. Und nach dem Überfall der terroristischen Hamas auf Israel, bei dem Menschen getötet, Frauen massenvergewaltigt, Säuglinge und Kleinkinder getötet, Menschen geköpft wurden, die nichts anderes waren als israelische Jüdinnen und Juden. Das ist eine Situation, denke ich, wo man ganz klar Haltung beziehen muss. Und auch im Hinblick auf die in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden, die in Angst leben, denen über diesen offenen Brief zuzurufen, ihr seid nicht allein, wir sind bei euch, wir solidarisieren uns mit euch und wir stellen uns gegen jede Form von Antisemitismus, der aus der Mitte kommt, von rechts wie aber auch von links. Das ist ganz wichtig. Es geht, glaube ich, es geht um Antisemitismus in erster Linie.
War das denn irgendwie schwierig, da Unterstützer zu finden? Offenbar nicht, ne? Weil wenn Sie sagen, Sie haben jetzt schon über 1000 Unterzeichner, das ging ja rasant.
Das ging ganz schnell und bei einem offenen Brief ist es natürlich immer wichtig, auch bekannte Namen darauf zu haben und Amelie Fried, Bof Bjerg, Elke Schmitter und Marcel Bayer waren mit die Ersten, die sofort zugesagt haben.
Hertha Müller, habe ich ja schon gesagt.
Ja, und da hat sich daraufhin eine Energie und Schnelligkeit bei den Zuschriften entwickelt, die uns überwältigt und auch gefreut hat.
Was würden Sie sich denn wünschen? Es ist ja noch ein offener Brief von jüdischen Künstlerinnen und Wissenschaftlern erschienen, fast zeitgleich. Also es scheint jetzt was in Bewegung zu kommen. Was sollte denn Ihrer Meinung nach noch passieren?
Ich will ganz kurz auf diesen Brief eingehen. Ich finde, dieser Brief, der in der Taz veröffentlicht wurde, relativiert. Es wird die Gewalt von beiden Seiten im ersten Satz verurteilt. Das ist ein Relativieren. Es gibt keine klare, eindeutige, eingehende Verurteilung dieses terroristischen Angriffs auf jüdische Israelis. Und es wird davon gesprochen, dass Viertel Berlins von der Polizei besetzt seien. Ich finde, das ist totaler Quatsch. Ich lebe in der Nachbarschaft. Ich habe mir das zwei Nächte angesehen. Diese Viertel sind besetzt von antisemitischem Hass. Und die Polizei ist dafür zuständig, dass Menschen nicht in Angst leben müssen. Und dafür sorgt die Polizei. Und darüber bin ich sehr froh.
Vielleicht wäre es ja keine schlechte Idee, wenn sie wenn es eine Diskussionsveranstaltung gäbe, zum Beispiel mit denen, die jetzt diesen anderen offenen Brief initiiert haben, denn Gesprächsbedarf ist ja offenbar da. Das wäre ja auch eine Idee.
Das wäre eine Idee. Und dann wäre es natürlich auch gut, wenn andere kulturelle Bereiche in diesen Diskurs eingreifen. Die Musikbranche, da gibt es auch ein dröhnendes Schweigen. Und die haben eine ganz andere Reichweite als Schriftsteller. Wenn sich Bands, wenn sich Orchester zusammenfinden, Schauspieler, die Filmbranche und sich positionieren, das würde schon enorm helfen. Und dann muss natürlich weiter angesetzt werden, dass Lesungen stattfinden, dass dieser offene Brief auch weiter in eine Form von Öffentlichkeit hineingetragen werden kann.
Björn Kulig, vielen Dank, dass Sie hier waren und vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen.